Toni. Danke, zum Glück sehe ich dich gerade.
Hoi Heidi.
Hey, wie kannst du mir helfen? Ich habe ein kleines Problem. Ich bin irgendwie, du bist Mental Coach, gell?
Ja.
Ja, genau. Ich habe irgendwie so wie eine Blockade in mir. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht auf dem Sofa aus. Und eigentlich würde ich gerne ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Sport machen. Und ich weiß nicht. Wäre das bei dir am richtigen Ort?
Ja, das wäre schon richtig. Aber hey, meinst du, das Outfit und so? Es tut ein bisschen weh, es blendet ein bisschen das.
Sportlich? Einfach, ja.
Es lenkt mich ab. Ich kann fast nicht meinen Job machen. Kannst vielleicht.
Also du meinst, ich sollte zuerst...
Ja, vielleicht okay für mich. Ja.
Okay, danke. Also gut.
Die Zeiten sind doch schon ein bisschen vorbei.
Ich denke,
ich habe mal so etwas Ähnliches
80er Jahre?
Da sind wir noch recht also, jung gewesen. Ja.
Aber sonst hast du das Gefühl, kannst du dir ein bisschen mir einen Tipp geben? Oder so ein bisschen?
Ja, also. Ja, klar, auf jeden Fall.
Und dann mache ich das Stirnband innerhalb.
Ja, okay.
Ja, ist gut. Hast du verstanden? Gut.
Ja, sag mal, und... Wenn du das mehr möchtest bewegen?
Ja, einfach.
Was ist denn der Grund? Was ist denn das?
Ich weiß auch nicht, das ist ja so eine innere Blockade. Weißt du, wo ich jetzt das Gefühl habe, eben, das ist ein bisschen mental, ein bisschen... Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Willst du dann mehr bewegen?
Ja, einfach, weil es mir gut tut.
Okay.
Vielleicht, also ich nehme es jetzt mal an.
Also fürs Gemüt, oder?
Fürs Gemüt.
Also was tut dir denn?
Ja, alles, einfach der Sport, einfach Sport? Allgemein, Bewegung oder so.
Also für den Körper, oder für die Seele, oder für... Der Geist, für was du so gut. Kannst du dann noch mehr machen mit dem?
Ich merke, du gehst gar nicht rein da.
Ja.
Will ich das wirklich? Will ich das wirklich?
Ja, genau.
Also, das war so unser Einstieg, um für dich ein bisschen einführen, was du machst. Sportmentalcoach. Genau. Kannst du ein bisschen erklären, was du machst? Genau.
Ja, ich habe eine Stiftung gegründet für Sportler, wo man Sportler wirklich ganzheitlich begleitet, betreut. Uns ist Ganzheitlichkeit wichtig. Und dort drin ist ein grosser Teil Sportmentalcoaching, dass wir mit diesen Sportlern in Kontakt kommen. Ja, das ist der Bereich, wo ich mit Leistungssportlern zusammenarbeite.
Mhm.
Oder Sportlerinnen.
Mhm.
Ja, genau.
Da werden wir sicher noch dazu kommen, was du so, wie du das machst und wie du das vielleicht auch so ein bisschen aufgleiset. Ja, ich habe es gemerkt, oder? Da kommen die Fragen zurück,
ja.
So Reflexionsfragen. Also da kannst du nicht einfach sagen, der Tipp und dann mach und dann geht es oder so, sondern geht dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Ja, wir haben es vorhin gehört, Daniel Hornecker heisst du. Kannst du noch ein paar Eckdaten, weißt du, so zu dir sonst so geben, ganz kurzen Abriss?
Ja, ich lebe mit meiner Familie, also mit meiner Frau und Tochter, die da ist, und einem Sohn im Zürich Oberland, also in Wetziger sind wir in der Gemeinde auch und wohnen immer im Grüt. Genau. Ja, so ein bisschen was zu uns, genau.
Genau. Jetzt einfach der Jahrgang noch so.
Ja, 72.
72, merkst du? Eigentlich sollte jetzt dir deine Jacke sollte gefallen.
Ja.
80er Jahre, oder?
Ja, hat mir sicher mal gefallen.
Hat mir mal gefallen, genau. Und jetzt erinnere ich mich, Augenklaps, genau. Jetzt geht es wie nicht mehr. Du bist aber nicht von Anfang an Sportmentalcoach gewesen. Du hast einen anderen Werdegang.
Ja, ich habe einmal Automechaniker gelernt, wirklich Handwerk geschickt. Ich habe Technik unglaublich geliebt. Bin dann aber relativ schnell in Führungsaufgaben reingekommen, Teams geleitet und am Schluss ganze Garagen geleitet, mit 40 Mitarbeitern einen Neubau gemacht in Winterthur. Ja, und habe mich immer wieder gefragt, was ist denn das, was Gott in meinem Leben möchte? Also ich habe sicher über 10 Jahre lang gefragt, hey, was ist meine Berufung? Ich habe gespürt, irgendwo, es muss mehr herum sein. Irgendwo habe ich gesucht, aber es nicht gefunden. Und ich mache seit 1994 mache ich Jahr für Jahr Eishockey-Lager und habe selber ein bisschen Eishockey gespielt. Und habe gemerkt, wie ich extrem schnell coole Beziehungen bekomme zu diesen jungen Menschen. Also wir haben dort so 100 Kids zwischen 8 und 20-Jährigen sind wir dort. Und ja, ich habe die immer so ein Jahr gesehen, eine coole Beziehung gehabt und dann wieder nicht mehr. Ja, und irgendwann in einem Gewerbspaziergang mit meinem Freund haben wir so eine Vision bekommen von Gott. So ein bisschen, ja, der Sportler und mit Jesus in Kontakt zu bringen. So. Und die Vision ist so in einem Sportler-College, also mit dem Sportler wirklich das Leben teilen, nicht zählen sie durch die Höchst und Tief, sie können prägen und ja, schlussendlich sie mit Wert, wo Ewigkeitswert haben, in Berührung zu bringen. Ja, das war so ein die Vision gewesen, genau.
Genau. Ich mache jetzt hier noch ganz schnell einen Einschub. Ich will Technik doch bitten, noch schnell den QR-Code einzublenden. Der wird am Schluss von dem Talk, könnt ihr den, also kommt er dann nochmal, ihr könnt dann den abfotografieren und es werden, könnt ihr Fragen stellen. Slido heisst das, glaube ich, das Ganze. Und wir werden dann noch ein paar von diesen Fragen rauspicken, die Daniel dann noch kann beantworten kann. Also wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr jetzt während dem Talk noch irgendetwas kommt, dann dürft ihr das noch anbringen. Die Leute, die zu dir kommen, Daniel, das sind ja hauptsächlich Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Gibt es irgendeine Sportart, die mehr vertreten ist?
Ja, gibt es. Also ich glaube, Eishockey ist sicher, dort habe ich die grössten Aushängeschilder und habe sicher die meisten Klienten. Unihockey auch sehr stark, da betreue ich zwei Teams aus dem Bernbien, das Damen-ACA-Team und das Herren. Bin ich ja gerade gestern noch ein bisschen gewesen, wir sind im Playoff.
Genau, was sind das für Teams?
Das ist das Korps in Nemetal, das ist das Damenteam und Flurball Königs Bern in Bernbier, genau. Ja, also von dort ein bisschen später heimgekommen gestern, genau. Ja.
Ich habe das noch spannend gefunden, im Vorbereitungsgespräch hast du mir das schon ein bisschen erzählt und du hast dann damals manchmal gewechselt und hast dann gesagt, wir haben gewonnen, wir haben das gemacht. Ich habe das mega spannend gefunden dort.
Also mit Königs ist meine 10. Saison, also die erste Schweizer Meistertitel verholen mit dem Team und ja, da ist mittlerweile schon sehr Verbundenheit dort. Ja. Aber eben nicht nur Unihockey und Hockey, ich habe auch Fußballer, ich kann Tennisspieler, ich kann Schwinger, ich kann Ruderer, also es ist wirklich
Kreti und Pleti, ja, durch die ganze Spitzensportwelt, Schweizer oder auch aus dem Ausland Leute.
Ja, also ich kann, also Skifahrer habe ich übrigens auch, genau. Und eine Skifahrerin, ja, die wohnt zwar in der Schweiz, aber ich fahre für den deutschen Verband und ist eine Liechtensteinerin, ja. Okay. Aber schon hauptsächlich aus dem Schweizer, aus dem Schweizer Setting, ja, genau.
Ja, okay. Ja, man darf das hier erwähnen, und das ist jetzt nicht das Geheimnis, du bist auch mit einem sehr berühmten Eishockey-Spieler unterwegs, man könnte das sonst noch Folie einblenden, es ist... Der Roman Josi, der spielt in der NHL. Also das ist für die das nicht wissen, das ist die amerikanische Liga, die höchste Liga. Und ich glaube, wenn man es geschafft hat, dann hat man es geschafft, wenn man dort ist, oder? Ja. Genau. Er ist auch Captain von der Schweizer Nationalmannschaft jetzt an den Olympischen Spielen. Er in der NHL ist bei den Nashville Predators unter Vertrag, ist dort der Captain. Wenn jemand ein bisschen genau noch wissen will oder ein bisschen mehr will wissen über den Roman Josi und auch wie er Zusammenarbeit mit dem Daniel erlebt, dann dürft ihr sonst auch gerne online noch suchen. Es ist dort Fenster zum Sonntag mit dem Rudi Josoran. Er hat mit dir dort mal einen Talk gemacht und hat dort einen Einblender gehabt, wo der Roman Josi ein bisschen erzählt über die Zusammenarbeit mit dem Daniel. Es hat aber auch noch zwei andere Sportler dabei gehabt, dort junge. Und ich habe das sehr spannend gefunden, wie die ihre Lebenssituation, wo sie drin stehen, jeder steht ein bisschen an einem anderen Ort, wie sie das geschildert haben. Die einen noch sehr erfolgreich, andere haben mit der Karriere müssen aufhören, alle haben mit ihr zu tun gehabt und sind aber wie an dem Ort, wo sie jetzt sind, können sie ein Ja sagen dazu eigentlich zu allem. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Also wer da noch mehr wissen will, darf gerne Fenster zum Sonntag mal anschauen. Der Roman Josi ist einer von denen, der ganz, ganz berühmt ist. Jetzt sind aber die Spitzensportler, die du jetzt auch aufgezählt hast, von allen verschiedenen Sportarten, die sind nicht alle so berühmt. Es sind zwar Spitzensportler, aber möglicherweise, wir kennen wahrscheinlich kaum vielleicht die einen Namen. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen so einem Star wie der Roman Josi ist und ich sage jetzt so einem No-Name, ja, für den man halt nicht so kennt, vielleicht auch, weil die Sportart nicht so berühmt ist?
Ja, also beim Roman fragen mich etwa die, kannst du mal eine Unterschrift bringen, oder? Das ist so. Es ist aber fast nicht möglich, weil sie haben keine Unterschriftskarte dort drinnen. Das ist nicht wie bei uns in der Schweiz. Ja, das ist sicher ein Unterschied. Beim Roman sicher der Verdienst. Mhm. Aber sonst nicht viel, nein.
Zusammenarbeit mit dem Mensch selber?
Nein, also Themen sind ähnlich, ob es der 13-Jährige ist oder ein Superstar. Ja, die haben alle so die gleichen Themen, wo sie immer wieder mal ein bisschen anstehen oder sich entwickeln. Und ja, natürlich, wenn jemand ein bisschen erwachsen ist oder er, der vielleicht noch ein anders im Druck steht oder in einem Schaufenster, gibt es auch andere Themen. Aber ja, nein, die Themen sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Also nicht viel.
Ist
auch ein Mensch und ja, er sowieso ist sehr am Boden geblieben und ja, ist nicht ein Superstar. Ich glaube, manchmal weiß er gar nicht, was er für Wirkung hat, habe ich manchmal das Gefühl. Ja.
Die Welt im Spitzensport, du hast es ein bisschen angetönt, das ist ein bisschen eine eigene Welt. Also sie hat eigene Regeln. Sie hat auch, ich finde, so wie ich es mit über ein komplett anderes Mindset in diesen Köpfen, schon von klein auf irgendwo darauf trimmt, als das von uns oder von Normalbürger oder vom Normalsportler. Kannst du vielleicht das so ein bisschen beschreiben, mit was für Anliegen die Sportlerinnen und Sportler zu dir kommen? Weißt du, was vielleicht auch was erwartet sie von dir oder um was geht es da?
Also die Themen, die ich sehr viel habe im Coaching, ist Umgang Druck. Und zwar ja, natürlich manchmal mit dem äußeren Druck. Also ein Hockeyspieler, der spielt alle zwei, drei Jahre um eine neue Anstellung. Das ist ein gewisser Druck. Oder man muss sich immer behaupten. Aber vielfach ist es auch der Eigendruck. Man will sich beweisen, man will sich durchsetzen, man will den Status irgendwo behalten können oder weiterkommen und seine Träume verwirklichen. Das ist so ein Eigendruck, den ich habe. Dann ganz viele Themen Selbstvertrauen. Also vertraue ich mich gerade nach Niederlagen oder Fehlern, dass das wieder wirklich performen können oder eben merken, dass sie sich total blockieren. Oder so die Oversinker, also die alles kaputt denken und zu viele Gedanken machen und alles hinterfragen und alles versuchen zu optimieren, was auch vielfach blockierend ist. Oder Sportler, die Freude am Sport verlieren, die auch da ist. Ja. Das sind so ein bisschen Themen. Und ja, ich schaue, eben, mir ist es wichtig, sehr nah auf den Menschen einzugehen. Und dort schaue ich schon, wo steht, was ist es für ein Menschtyp. Und ja, wo sind jetzt die, also was hat er erstens für Ziel? Darum habe ich dich auch gefragt am Anfang, was hast du für ein Warum? Warum willst du dich überhaupt mehr bewegen? Das muss Sinn geben, es muss ein starkes Warum haben. Und dann wissen, wo du hin willst. Und dann auch, ja, wo sind deine Störfaktoren, die dich vielleicht manchmal in eine Unterspannung bringen, aber manchmal in eine Überspannung, die dich dann schlussendlich hindern, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und dann bin ich natürlich, eben, manchmal stelle ich blöde Fragen, kann mühsam sein, kann eklig sein, oder immer nachfragen, immer zum Nutzen vom Gegenüber. Und natürlich bin ich der Experte von mentalen Fertigkeiten, die ihnen mentale Werkzeuge vermitteln und Wissen vermitteln, dass sie genau den Prozess können, für sich gehen können, dass sie ihre Ziele können erreichen können. Ja. Etwa so, würde ich sagen. So arbeite ich. Also im Mentalen, genau. Mhm.
Gibt es auch Leute, die das nicht vertragen?
Ja. Ich bin sehr ein mühsamer Direktor. Also was ich nicht mache, ich gehe nicht mit dem Sportler in die Opferrolle. Also wir haben gerade gestern Abend leider verloren, sein, das Spiel mit Könitz. Und ist ein bisschen in den letzten 5 Minuten, ist für den Staff nicht so lustig gewesen. Und ja, ich tue nicht mit jammern. Also ich bin, ja, und dadurch kann ich mühsam sein, wenn ich natürlich dir nicht recht gebe in deiner Opferrolle, sondern immer wieder in die Eigenverantwortung hinein und schaue, was kannst du jetzt beeinflussen, was kannst du kontrollieren, was ist dein Teil, den du kannst verändern. Und der ist mühsam. Ich habe schon Sportler gehabt, die dann irgendwo sich nicht mehr gemolden haben, weil, ja, wie es vielleicht erwartet hätte, dass ich ihn übers Köpfchen streiche. Aber ich weiss, das bringt einem nicht weiter. Ja. Mhm.
Du lässt sie auch, wenn sie sich entscheiden, hinüberzumelden. Ja. Dann lässt du das wie auch und sagen, okay, ich muss selber kommen.
Ja, Coaching ist immer freiwillig. Ja. Die Entwicklung ist immer freiwillig. Ja. Das ist ihres und es kostet auch etwas, sich mit sich auseinandersetzen. Das ist nicht immer ganz so lustig. Ja.
Mhm. Genau. Ich habe in unserem Vorsprech schon ein bisschen das Bild bekommen, was so ein bisschen der Leistungsdruck bedeutet. Du hast auch ein bisschen von deinem Sohn erzählt, der 21 ist oder so. Man darf das, glaube ich, auch sagen, der unter Vertrag steht bei den Rapperswil Jona Lakers. Du hast mir das ein bisschen, einfach ein bisschen geschildert, wie das ist, wie man so ein bisschen hin und her geschupft wird und mal dort und mal da. Und einfach allgemein der Druck, den ein junger Mensch auch muss aushalten muss. Wirklich ein Leistungsdruck. Ich will jetzt wie den Bogen auch noch mal so ein bisschen schlagen, weißt, so zu uns Normalos, die jetzt nicht gerade irgendwo in diesem Bereich unterwegs sind. Das ist das eine, wo unser Leben ist. Wir haben manchmal aber auch eben unser christliches Leben, unsere christliche Lebenswelt. Und auch dort kann Leistungsdruck entstehen oder ein Druck entstehen. Und du hast in diesem Zusammenhang hast du mal noch so eine Aussage gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, so, hä? Das war aber, glaube ich, auch sehr bewusst von dir. Also ein bisschen herausfordernd und ein bisschen provokativ. Du hast dann dort gesagt, geliebt, um zu leisten. Mhm. Wir hätten da sonst auch noch eine Folie. Ich würde dir da wieder das Wort übergeben zu dem.
Ja, das ist natürlich ein Thema von mir. Weil im Leistungssport geht es ja um Leistung zu bringen. Und wir können uns auch mal überlegen, wann ist ein Sportler wertvoll? Oder? Es geht um den Wert von dem Sportler. Und der ist dann wertvoll, wenn er erfolgreich ist. Dann kommt er viel Spielzeit über gute Verträge. Dann wollen alle etwas von ihm. Dann ist er der Held im Team. Und, ja. Aber man könnte sagen, er ist nur wertvoll, wenn er leistet. Weil wenn er nicht mehr leistet und wenn er seine Performance nicht bringt, dann ist er extrem schnell vergessen und weg. Und ja, ich glaube, das ist in unserem Leben ja auch vielfach so. Wo machen wir unseren Wert fest? Und in der Welt, glaube ich, ist es viel, wir machen das, was wir machen und das, was wir leisten, gibt uns Identität. Und durch das sind wir dann, oder haben wir das Gefühl, sind wir wertvoll. Und bei Gott ist es umgekehrt. Oder? Bei Gott bist du zuerst einmal einfach geliebt. Und ja, das gibt dir deine Identität in Gott, wo einfach angenommen ist, ohne etwas zu machen, ohne etwas geleistet zu haben. Und das ist für mich so ein Paradigmenwechsel. Und dann darf ich sagen, du bist zuerst geliebt und aus dem heraus liebt es Gott, wenn wir leisten und unsere Talente einsetzen. Ja. Aber das ist so für etwas, was wir in die Sportwelt bringen, dass der Mensch wertvoll ist, unabhängig von dem, was er geleistet hat, von der Herkunft, von den Fähigkeiten. Und ja, sie so schlussendlich eben auch mit Jesus in Kontakt bringen. Und das ist ja ein sehr starkes Thema. Und ich glaube, da, wenn man das schnallt für sich selber, das ist egal, was ich heute Abend jetzt für Performance bringe, ich kann mein Bestes geben, das ist genug gut. Und der Rest, das macht nicht meinen Wert aus. Oder? Der Erfolg ist für den Sportler immer noch wichtig, aber nicht mehr, bedeutet nicht mehr alle Welt. Oder Sieg und Niederlage kannst du anders einordnen. Und auch Drucksituationen bedeutet plötzlich etwas anderes. Und wenn man das hat, glaube ich, dann ist der Glaube auch eine sehr grosse Ressource für mentale Stärke zu haben, dann in diesem Moment können zu performen und weiterzugehen, nicht an dem Druck zu verbrechen, weil ja, es eben nicht deinen Wert bestimmt. Ja.
Du hast ja gesagt, dass für dich so ein Anliegen war. Du hast gesagt, du willst eigentlich nicht mit Christen zusammenarbeiten, sondern du willst mit Nicht-Christen arbeiten. Mhm. Wenn ich dich jetzt das so höre erzählen, wie schwierig ist es dann, diese Werte oder diese Ideen und diese Gedankenwelt weiterzubringen in den Spitzensport zu den einzelnen Menschen, die mit dir unterwegs sind?
Ja, vielleicht zuerst noch, wieso hat mir Gott den Leistungssport aufs Herz gegeben, weil ich sehe, wie der Leistungssport sehr schwierig hat, irgendwo in die Gemeinde zu kommen und so in Jesus in Kontakt zu kommen. Und die sind so in seiner eigenen Welt, da kommt man auch kaum hin. Also da muss man zuerst etwas bringen, dass man dann ein Zutrauen bekommt und ein Vertrauen kann aufbauen. Und ich glaube, ja, darum haben wir dann uns überlegt, ja, wie machen wir das? Und haben eben die Angebot, das wir haben aus der Stiftung. Also wir haben Eishockey-Camps, wir haben auch das Uni-Hockey-Camp neu machen, wir haben das Sportmental-Coaching, das sind alles Gefäße, wo wir mit den Sportlern in Kontakt gehen und können Vertrauen aufbauen als Christen. Aber wirklich für mich ist so ein bisschen das Herz, ich will in Leistungssport, wo nicht der Gläubige ist, und sie dann mit Jesus in Kontakt bringen. Und ja, das ist nicht immer einfach, weil du musst zuerst ganz viel investieren, an Vertrauen aufbauen, bevor du dann kommst, oder wenn ich komme und mit der Bibel komme, dann schrecke ich die Sportler ab. Dann komme ich gar nicht mit denen in Kontakt und habe auch gar nie die Chance, ja, schlussendlich sie mit Jesus in Kontakt zu bringen. Wenn ich aber mit ihnen in Kontakt komme und sie mich erleben, wie ich es schaffe, dass ich eben ein bisschen mehr bin als vielleicht nur der Sportmentalcoach, dass mir der Mensch wichtig ist und mir mehr Gedanken machen um den Mensch, wo steht er, wie ist er, und vielleicht auch mehr Anteil nehmen. Das kann ich mittlerweile nicht mehr bei allen, aber Gott gibt mir also ein paar Menschen und dann manchmal aufs Herz. Und dann spüren sie, dass da mehr rum ist. Und dann kommt man ganz natürlich auf den Glauben. Da erzähle ich manchmal aus meiner Welt, wie das für mich ist oder wie ich mit dem umgehen kann. Und dann kommt das Gefühl, so der Glaube ganz natürlich hin. Und dann, ja, dann sind die Herzen offener. Ja. Genau. Mhm.
Spannende Sache, also spannende Welt auch.
Ja, aber eben, manchmal, für mich nicht immer einfach, ja, erstens, eben durch die mehr zu machen oder mehr Mensch zu sein, muss ich ja Freiheit haben oder auch die finanzielle Freiheit haben. Darum sind wir auch von der Stiftung auf Spenden angewiesen. Und das zu erklären, ist nicht immer einfach, weil alle sagen, ja, du schaffst ja Roman Josi, sie verdient 9 Millionen im Jahr. Also, ja, also, ja, aber wenn ich eben mit ihm über Geld rede und das Gefühl habe, ja, er kommt zu mir viel, dann mache ich Beziehung kaputt. Da komme ich gar nicht mehr ans Herz hin. Und der schätzt es extrem. Ich mache fast kaum Werbung mit ihm, weil es ist mir zu blöd, das entspricht mir nicht. Ich habe so ein bisschen ein Credo, wo ich immer sage, im Erfolg bin ich im Hintergrund und in der Krise bin ich präsent. Und das versuchen wir auch ein bisschen zu leben. Und ja, von dort her ist es manchmal schon nicht einfach, in dieser Sportswelt ja, Jesus Kontakt bringen. Man muss zuerst viel investieren, man muss sich immer ein bisschen erklären. Ja. Mhm. Weil es vielleicht das Hilfswerk irgendwo einfacher hat. Ja, genau.
Du brauchst auch extrem viel Gespüre für die Menschen, ja. Wann hat wirklich etwas Platz, wann kann ich etwas wie auch sagen oder respektive halt eben auch warten, bis der andere kommt und fragt, oder?
Ja.
Mhm. Wir sind jetzt so beim Druck gewesen und beim Leistung. Ich meine, das ist stark verbunden auch so ein bisschen mit Erfolg und Misserfolg. Mhm. Und wenn man Erfolg hat, dann ist alles gut und die Welt ist in Ordnung. Und wenn man Misserfolg hat, dann kann es sein, dass einfach ziemlich alles zusammengeht. Wir hätten hier nochmal eine Folie, weil es gibt nochmal so eine gute Aussage von dir. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, es ist Passivität. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen so. Ja, weil es ist ein bisschen eine andere Perspektive irgendwo auch. Ich muss sagen, ich habe auch noch ein paar Parallelen gesehen zum Michael seiner Predigt letzte Woche. Kann man vielleicht auch nochmal durchlesen. Willst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, kann ich gerne. Ich tue das Beispiel gerne auch anhand von der Bibel vielleicht ein bisschen mitnehmen. So ein bisschen in Matthäus 14, 22 ist das, die Erzählung, wo Jesus noch ein bisschen am Land bleibt und die Jünger gehen schon aufs Wasser raus, auf den See Genezareth. Da kommt ein Sturm und dann, so gegen den Abend, kommt dann Jesus in diesem Sturm übers Wasser zu ihnen und sie verschrecken und dann sehen, das ist ein Gespenst und schreien statt. Und ja, irgendwann sagt er, hey, müssen nicht Angst haben, ich bin's. Und der Petrus sagt, hey, wenn es du bist, dann sag mir, ich soll übers Wasser zu dir kommen. Und er hat gesagt, ja, komm da hin. Und der Petrus ist aus dem Boot rausgestiegen und ist übers Wasser gelaufen und ist auf Jesus zugegangen. Und wo er bei Jesus ist, hat er plötzlich gemerkt, hey, da ist ein Sturm. Und in dem Moment ist er abgesoffen. Also man sieht das Bild, das du mitgebracht hast, habe ich nicht gewusst, aber es ist gut. Ja, genau. So ein bisschen die Gischt, die einem ins Wasser spritzt und der Wind, der bläst und vielleicht eine Welle, die kommt. Oder? Und in dem Moment ist er abgesoffen und ruft, Jesus, hilf mir. Und Jesus hat ihm den Tank genommen und hat gesagt, hey, wieso vertraust du mir nicht? Wieso hast du zweifelt? Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, warum das Beispiel? Ich finde, der erste Teil ist spannend auch. Also es gibt noch einen zweiten und dritten Teil in dem Bild, den ich spannend finde, auch von der mentalen Seite. Aber in dem ersten Teil, Petrus muss aus dem Boot raus. Also er muss aktiv sein, oder? Er muss etwas tun. Nur dann macht er eine Erfahrung, oder? Und das Gegenteil von Erfolg ist Passivität, weil im Wort erfolgt hat es Erfolg drin. Und wenn du nichts machst, kann ich folgen. Also wenn du nur da hockst, dann wirst du dich nicht können bewegen, aus deinem Beispiel. Und wirst somit auch nicht die guten Gefühle bekommen. Und
egal, was für Kleider ich habe oder so. Ja,
genau. Also für eine Entwicklung braucht es Verlassen von der Komfortzone. Ich sage immer, wir haben alle mega viel Talent bekommen von Gott. Und dass diese Talente zu echter Stärke werden, müssen sie täglich herausgefordert werden. Also das Beispiel von Roman Josi, wenn man den mit 12 in ein Team gesteckt hat, der einmal in der Woche trainiert, Der hat ein riesen Talent, aber der wäre nie ein Superstar geworden. Also der hat täglich herausgefordert werden und wird jetzt auch in der besten Liga der Welt täglich herausgefordert. Er muss gegen die Besten der Welt spielen. Und das macht ihn noch besser. Und das ist in unserem Leben genau gleich. Wenn wir nicht bereit sind, die Komfortzone zu verlassen, dann werden wir nicht herausgefordert. Dann hat, ja, ich sage immer, es ist so das Wachstumshormon von uns, die Herausforderung. Und das finde ich einen wichtigen Teil. Und dort drin, ja, dass wir uns lassen, dort herausfordern. Ja. Und dann, wenn ich jetzt weitermache.
Unbedingt.
Ich finde es ein spannendes Thema. Ja, okay, jetzt lassen wir uns herausfordern. Aber was ist passiert von Petrus? Im ersten Moment hat es ja funktioniert. Hat er konnte übers Wasser laufen. Und im zweiten Moment ist er abgesoffen. Und ich glaube, dass wir erfolgreich sein können, ist der richtige Fokus ein wichtiger Teil, oder? Zwei Brüllen mitgenommen. Im ersten Teil ist er rausgelaufen, oder? Und ist aufs Wasser raus und hat auf Jesus geschaut und hat ihm vertraut, hat Zuversicht gehabt und ist gegangen voller Enthusiasmus, oder? Und irgendwann hat sein Fokus gewechselt. Irgendwann sind die Wellen gekommen, und das wird in unserem Leben nicht passieren, wo dann irgendetwas kommt, was schwierig ist, oder? Und wir sehen nur noch das und wir sehen das Schwierige und plötzlich schauen wir nicht mehr auf Jesus und vertrauen ihm nicht mehr und sehen nur noch das Problem und die Schwierigkeit. Und dann haben sie immer abgesoffen. Und ich glaube, so ein bisschen bei uns bewusst sein, wann haben wir welche Brille noch, wann brauchen wir, ja, schauen wir dann in diesen Schwierigkeiten weiter auf Jesus und vertrauen wir ihm. Ich glaube, das ist ein Schlüssel auch im mentalen Bereich jetzt übrigens. Ein Sportler, ja, der muss einmal wieder anschauen, was macht er gut, was läuft gut, was ist in dem Einsatz im Hockey an vielleicht super gewesen. Und vielfach hat man dann nur die Brüllen an, was ist alles nicht gut und was läuft nicht gut. Und ich glaube, der bewusste Umgang mit diesen Brüllen, ich glaube, das ist eine mentale Stärke und da sind wir täglich herausgefordert. Und darum ist das wahrscheinlich auch ein bisschen die Provokation. Das Gegenteil Erfolg ist Passivität. Ja, wo sind wir passiv? Weil hinter dieser Passivität sind vielfach Ängste. Ängste genüge ich, Ängste kann ich das, Ängste schaffe ich das, Ängste, was denken die anderen. Und das macht uns so passiv und dann sind wir nicht erfolgreich. Und dann werden wir unsere Talente übrigens auch nicht können umsetzen und nicht zu echter Stärke machen. Und darum finde ich es einen wichtigen Teil, dass wir es schaffen, ja, das Vertrauen auf Jesus zu haben und den Weg gehen, den er für uns parat hat. Ja. Mhm. Und das war auch für mich damals oder für uns als Familie nicht einfach gewesen, wenn ich plötzlich meine Karrierejob aufgegeben habe mit gesicherten Gehalt und dann plötzlich ja, nicht mehr viel da gewesen. Ja. Mhm. Und das Vertrauen zu haben, dass aber gleich das Richtige ist. Ja. Mhm.
Ja. Also gut, wenn es ein bisschen dann ums Finanzielle geht, dann ist das wie nochmal ein anderes Thema. Und ja. Wird das Vertrauen schon sehr, sehr auch so auf die Prüfung gestellt, oder? Mhm. Ja, genau. Ja, wie du jetzt gesagt hast, es hat ja auch so ein bisschen dann zu tun, also wenn wir jetzt so ein bisschen, ich nehme jetzt nochmal den Roman Josianer, oder? Der ist in einer anderen Liga unterwegs, aber er hat ja auch zuerst irgendwo müssen dort hinkommen müssen. Und er hat eben viel Talent gebraucht, er hat sicher gute Förderung gebraucht, das hat sie ja auch gebraucht. Ein bisschen hat er sicher auch gebraucht, es verschont bleiben von Verletzungen. Also es kann auch sein, dass wenn halt mal eine Verletzung da ist, eine Karriere dann wirklich fertig ist. Auch wenn man noch so viel Talent hat, das geht dann nicht weiter. Und etwas, was ich auch so gemerkt habe und was sicher auch so ein bisschen an das anlehnt, ist so ein bisschen der Umgang mit Fehlern und mit Misserfolg. Also das ist etwas, was man muss lernen. Geht jetzt ein bisschen in den Bereich hinein, wo du jetzt wahrscheinlich so auch gesagt hast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich provoziere viel an meine Sportler und sage, ja, wieso liebst du die Fehler nicht? Und dann reagieren sie aus, sind ein bisschen konsterniert. Und wenn dann aber weitergeht, sage ich, ja, der Fehler hat ja auch etwas Gutes. Und dann, ja, als Fehler lehre ich. Ja, willst du dann nicht besser werden? Frage ich sie, ja, mal, ich will besser. Ja, dann musst du Fehler machen. Also je mehr Fehler, also die erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt haben am meisten Fehler gemacht, weil sie adaptieren jedes Mal und so ein bisschen akzeptieren, dass wir scheitern, ist ganz ein wichtiger Prozess für unsere Talente auch können wirklich hervorzuheben. Ohne Scheitern gibt es keine Entwicklung. Und wenn du nur in der Komfortzone hinkommst, entwickelst du dich nicht. Und ja, jetzt können wir uns fragen, ja, wie lehre ich denn das am besten? Wie komme ich am besten mit Scheitern zu schlagen. Und dort arbeite ich schon auch mit den Sportlern. So in einem, ich habe so ein AAA-Prinzip, so ein AAA-Prinzip, wo ich sage, das erste A ist die Akzeptanz. Ja, du musst akzeptieren, dass Scheitern ist. Ja, es tut weh. Gestern Abend die Niederlage hat wirklich extrem weh getan. Wir haben alles im Griff gehabt und 5 Minuten vor Schluss, wir vergeben es. Oder? Und das tut wirklich weh. Es ist nicht lustig, der Prozess. Mhm. Aber das gehört zum Spiel. Dass die Besten, eben im Romanios, ich schaue jedes Spiel, wir haben so ein Setting, alle 2 Wochen einen Call und ich schaue all die Spiele. Und ja, er macht Fehler, er ist ja einer von den Besten und er hat das also gehabt, als bester Verteidiger der Welt ausgezeichnet worden ist. Er macht Fehler, die Besten machen Fehler, es gehört zum Prozess. Und was ich auch noch finde, in dem Tun geben wir ja unser Bestes. Wir machen ja nicht extra Fehler, wir gehen ja rein und wollen das Beste machen. Und ja, dann darf man auch zufrieden sein mit sich. Wenn man sich dann kaputt macht, dann wird es schwierig. Also, wenn du einen Fehler machst und ich hake immer auf dich raus, und sagst, dann komm, geh weg, ich vertrage dich nicht mehr. Oder? Aber mit einem selber sind wir dann manchmal so hart. Und das ist das erste noch, die Akzeptanz. Und das zweite ist die Analyse. Und die Analyse mache ich so in einem vorwärtstriebenen Prozess. Oder? Wenn ich sage, ich muss es besser machen, ich darf den Fehler nicht mehr machen, dann drehe ich mich nur um den Fehler und im Unterbewusstsein heisst es, vorher schlecht gewesen. Und ich arbeite dort mit einem anderen Wort im Mentalcoaching, ich arbeite dort mit dem Wort gelingen. Was machst du das nächste Mal ganz konkret, dass es dir gelingt? Das ist viel offener formuliert, das bringt mich gerade in Strategiedenken rein. Das Gelingen ist auch etwas, ah, cool, das gelingt mir, das mache ich, das zieht nach vorne. Und allein das Wort gelingen gibt so einen Boost, dass die nicht mehr so runterzieht, oder? Der vorne vorher. Und dann der Schluss ist das Abhaken. Oder wenn ich jetzt noch bei dem Fehler bleibe und ein Sportler das noch 3 Wochen oder mindestens 1 Woche mitnimmt ins nächste Spiel, dann bist du schon nicht mehr wirklich befreit. Und bei uns da geht das genau gleich. Wenn wir beim Scheitern irgendwo das noch mitnehmen, dann sind wir nicht mehr befreit. Dann sind wir blockiert. Und darum gilt es abzuhaken. Wenn du das Gelingen hast, dann hast du den Mehrwert aus dieser Situation, aus dieser misslichen Situation, hast du rausgenommen für dein Leben, etwas, das dir einen Mehrwert gibt, und dann darfst du loslassen und weitergehen. Mhm. So das AAA-Prinzip. Und das kann man in einer grossen Analyse machen, das kannst du aber im Kleinen auch machen, das ist ja nichts, das ist etwas ganz Kurzes, kann man aber auch sehr groß gemacht haben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja nicht etwas, was du jetzt nur, wenn du Spitzensportler bist, kannst brauchen oder anwenden, sondern das kannst du für das tägliche Leben genauso brauchen, um einfach nicht stehen bleiben und nicht in dieser Passivität rein, oder dann halt irgendwo im Rückschritt rein, oder irgendwo im Loch rein versinken.
Ich sehe schon, du lernst schnell, oder?
Dankeschön.
Ja, das ist super. Habe ich Freude, oder? Genau. In diesem Prozess, in diesem Prozess übernimmst du wieder Verantwortung. Was kannst du kontrollieren, was kannst du beeinflussen? Du bist gerade wieder aktiv. Du bist nicht in der Opferrolle und sagst, wieso passiert der Fehler immer mir? Und, ich habe das Winner-Game verloren und die anderen kommt immer mehr Spielzeit über und überhaupt. Ja, nein. Du tust das, was du beeinflussen kannst, das tust du weiterentwickeln. Und dann bist du aktiv. Und aktiv gibt Erfolg.
Mhm. Gut. Jetzt schaue ich schnell auf die Zeit ein bisschen schälen dort. Ich will schnell den Michael fragen, sind schon Fragen da? Sind schon gekommen? Ja. Genau. Jetzt könnt ihr eure Fragen, wenn ihr jetzt noch habt, noch Fragen stellen. Und du bringst mir mal das Tablet, genau. Also, jetzt muss ich schnell doch ein bisschen lesen. Es ist okay, ist gut. Also, jetzt muss ich, schnell lesen. Du hast gesagt, ich soll
ich auswählen. Bibel leben. Wir haben eine Hockey-Bibel gemacht, mit so Lebensbericht drin. Das dürft ihr gerne mitnehmen. Wir haben eine Schachtel mitgenommen. Werden wir jetzt übrigens, haben wir gerade eine neue Auflage gemacht, wir haben Deutsch, Französisch und Englisch haben jetzt neu und werden es dann auch der Hockey-WM im Mai ein bisschen verteilen. Genau, ein cooles Instrument, haben wir aus unserem Camp gemerkt, dass die jungen Menschen mega also Vorbilder nacheifern und gerne lesen, wie sind die Menschen, die da ihre Lebensberichte mit Gott unterwegs und ja, ich finde es ich habe mega Freude daran. Genau. Dürfen Sie gerne eine mitnehmen. Also, solange es hat, hat es. Genau.
Ich habe eine Frage gefunden.
Gut.
Und zwar um die 3 AAA geht es. Wenn ich sie richtig verstehe, wenn du jetzt alle die 3 AAA für dich angewendet hast und trotzdem scheiterst und irgendwo gleich, keine Ahnung, im Loch hineinhockst oder einfach das irgendwie nicht wegbringst oder vielleicht auch irgendwo aus dem ganzen Drehen raus nicht kommst.
Ja, es klingt auch wieder ganz simpel. Also wir laufen alle. Aber das haben wir nicht von Anfang an gemacht. Als junges Geschöpf sind wir am Boden rumgekrochen und irgendwann haben wir Leute gesehen laufen und dann haben wir gesagt, okay, das wollte ich auch. Und irgendwo ist der Körper stark geworden und dann haben wir uns das erste Mal an einem Stuhl oder Mami und Papi aufgezogen und haben das Gefühl, jetzt können wir den ersten Schritt machen. Und die meisten von uns sind umgekehrt, sind aufs Hütchen gekehrt. Und wenn man dann gesagt hat, okay, Laufen ist nicht für mich, das kann ich nicht. Da würden wir heute noch am Boden kriechen. Nein, wir sind wieder aufgestanden, sind wieder umgekehrt und stehen wieder auf und gehen immer. Der Prozess, der Entwicklungsprozess, der bleibt gleich. Wichtig ist, dass du dich entwickelst. Ja, du wirst vielleicht 100 Mal am gleichen scheitern, ja, aber wenn du dir immer fragst, was mache ich das nächste Mal, dass es mir gelingt, ganz konkret, dann musst du ganz konkret werden, dann entwickelst du Strategien und in den nächsten Mal, wenn du in die Situation hineinkommst, wendest du dich an und hast dich schon entwickelt. Oder zum Beispiel der Walt Disney, der die Disney-Park gemacht hat, der hat die Idee gehabt und hat gesagt, hey, ich will die Park machen, ich will Walt Disney-Park machen, mega cool. Ist du in einer Bank Geld gebraucht? Der erste Punkt hat gesagt, nein, funktioniert nicht, geht nicht. Das ist jetzt eine zweite Bank zu seinem Konzept. Und alle haben gesagt, nein. Dritte Bank, nein. Vierte Bank, nein. Fünfte Bank, nein. Der hat 300 Banken abgekleppert. Der hat 300 Mal ein Nein gehört. Und irgendwann ist eine Bank gekommen, ja, was machen wir mit dir? Und dann ist es ein Weltunternehmen geworden. Aber das Thema ist, du musst dich entwickeln. Der wird jedes Mal mit dem Nein, das er gehört hat, warum es Nein hat, dass sein Konzept vielleicht noch ein bisschen angepasst, hat sich entwickelt, hat es vielleicht anders vorgetragen, hat vielleicht am Konzept etwas angepasst, bis irgendwann gestimmt hat, dass es so gut geworden ist, dass jemand gesagt hat, hey, das kommt zu fliegen. Aber 300 Mal ein Nein, ich weiß nicht, ob mir das
verstanden
oder? Also da brauchst du, und jetzt kommen wir vielleicht zum anderen, oder? Wenn ich dich am Anfang ein bisschen ausgefragt habe mit dem Sport, wir brauchen ein starkes Warum. Mhm. Warum will ich etwas? Was macht Sinn für mich? Und wenn das Warum stark ist, dann kommt es wie meistens von allein. Mhm. Und darum ist deine Frage, wenn jemand nicht aus diesem Prozess ist, frag dich mal, warum willst du das ändern? Mhm. Was ist denn der Mehrwert, wenn du das, was du jetzt vielleicht noch nicht kannst, dann kannst? Was ist der Mehrwert, wenn du gehst joggen? Ah, ich fühle mich besser, ich habe besseres Körpergewicht, es tut mir für den Kopf gut, für die Psyche gut, ich habe Arbeit. Und wenn ich weiss, was ich dann nachher mit dem besseren Gefühl kann in dieser Welt bewirken oder leben, dann komme ich da Antrieb über. Und das ist ein wichtiger
Teil. Wir sind voll im Mentalen drin.
Ja, das voll. Ist ein mentaler Prozess. Ja.
Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage da. Tipps für junge Spielerinnen, was Klassenheit und Antrieb bringt. Also wir haben ja da ein paar Junge dabei, die auch im Unihockey unterwegs sind.
Ja.
Vielleicht hast du da noch so ein bisschen.
Ja, das Wichtigste ist Freude. Mhm. Fokussier dich, was macht dir an deinem Sport Freude. Vielfach verliert man durch den Druck die Freude. Man muss leisten, man muss sich durchsetzen, man muss um einen Vertrag spielen. Und dann vergeht die Freude und die Sicht. Warum hast du mal angefangen, den Sport zu machen, den du hast? Ich glaube, wenn du überlegst, ich weiß nicht, wie alt das die Person ist, die dich fragt, was hast du gemacht im Kindergarten, wo du das erste Mal mit dem Unihockey-Stück raus bist? Warum hast du das angefangen? Warum macht dir die Sportart Freude? Wenn du es schaffst, auf die Freude können weiter zu fokussieren, dann kommst du auch die Lockerheit über, weil dann die Freude im Vordergrund steht. Mhm.
Ja. Etwas auch sehr stark in der Sportwelt, das mit dem Konkurrenz, mit dem Konkurrenzkampf auch. Mhm. Das ist eine Frage, was ratest du? Wie soll man so ungewollte Konkurrenzkämpfe handeln? Das gibt es ja manchmal auch. Man will den gar nicht, man geht nicht in den Innen, aber der kommt zu einem an.
Ja, da gilt auch wieder das Grundprinzip, Control the controllable. Also kontrolliere das, was du direkt kannst beeinflussen. Kontrolliere in dem Moment, wo du auf Konkurrenzsituation schaust, bist du in einer äußeren Welt, die du nicht kannst kontrollieren kannst. Ob der gut performt oder ein bisschen besser ist, ja, kann sein. Aber wenn du auf dieser Sicht bist, dann macht das etwas mit dir. Und du bist nicht mehr voll bei dir. Machst das, was du machst, nicht mehr in der bestmöglichen Intensität und Qualität, weil deine Aufmerksamkeit aufgespalten wird. Und wenn du es schaffst, immer wieder zu dem, was kann ich direkt kontrollieren? Ich kann mein Spiel, meine Angehensweise, das, was ich tun kann, das kann ich beeinflussen. Meine Handlungen kann ich beeinflussen. Was die anderen machen oder was die Konkurrenz macht, kann ich nicht beeinflussen. Und darum ist es ein falscher Fokus, der verunsichert nur. Es gibt für mich nur einen Faktor, wo ich vielleicht auf die anderen schauen darf, wenn ich etwas abschaue. Wenn ich denke, ein Skifahrer, wie fährt der jetzt die Kurve? Technisch fährt der das so. Und dann musst du dir überlegen, okay, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Körper, mit meinen Stärken, kann ich die Kurve auch so fahren? Macht das für mich Sinn? Und wenn es Sinn macht, dann kann ich es kopieren. Wenn es keinen Sinn macht, muss ich es auch wieder loslassen. Ja, dann macht es für mich Sinn, auf die anderen zu schauen und sonst auf mich, das, was ich kontrollieren kann, beeinflussen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten da glaub, noch stundenlang springen. Du kannst total einfach schöpfen, irgendeine Frage, und du kannst gerade ja. Schöpfen. Ich würde jetzt auch sagen, dass vielleicht das Unihockey-Team oder so, also könnt ihr vielleicht auch mal buchen, vielleicht haben wir mal irgendwie einen Abend, wo ihr sagt, hey, da haben wir ein paar Fragen, die immer aufkommen oder so, würden wir gerne. Ich weiss jetzt nicht, ob du das machst, weil ich weiss, dass du im Spitzensport hauptsächlich tätig bist, aber wer weiß, vielleicht macht er ja mal noch eine Ausnahme. Ich denke, weil die Zeit schon ein bisschen vorgeschritten ist, würde ich jetzt gerade so mit den Fragen den Bogen machen und abschliessen. Was für einen Sport machst du selber?
Ich ist okay, immer noch ein bisschen, ja. Genau, ich kann, nicht ganz so erfolgreich wie mein Sohn, aber ich habe ein bisschen Eishockey gespielt. Ein bisschen später angefangen als mein Sohn, genau. Ja, immer noch einmal pro Woche versuche ich immer mich noch ein bisschen zu bewegen.
Aber nie irgendwie Ambitionen gehabt oder so, dass du mal...
Nein, ich habe ein bisschen Elite-Junioren gespielt in der höchsten Juniorenliga und dann noch ein bisschen Erstliga, da hat es noch nicht gesehen. Die Zwischenligen gegeben, wie es heute gibt, aber ich habe trotzdem die höchste Amateurliga gesehen und ja. Das Winterthur habe ich gespielt.
Jetzt einfach nur so ein bisschen bei den Senioren am Spielen oder bei dem, wo du jetzt wo du gesagt hast, einmal pro Woche, ist es irgendwie ein Senioren?
Ja, es ist ein Senioren-Team, aber ich habe jetzt auch angefangen, nur noch zu trainieren, spielen. Ja, die übermotivierten 50-Jährigen, die dann tun wie 13-Jährige, das habe ich nicht mehr gebraucht. Okay. Ja.
Gut. So ist es einfach für dich noch so ein bisschen.
Ja, genau, es ist dann wirklich. Also, ja, ich bin beschimpft worden und habe es. Also, ich dachte, ich würde Freude haben, am Hockey spielen. Ja. Das habe ich nicht mehr gebraucht. Ja, jetzt noch einmal in der Woche trainieren. Und das ist
das gut. Lohnt, das ist gut. Genau. Jetzt ist es so, ich habe gemerkt, es hat einige Fragen da, ich konnte jetzt logischerweise nicht auf alle eingehen. Also du bist noch ein bisschen da nachher, man kann also auch die Frage, wenn sie jetzt nicht gekommen ist, sehr gerne nachher auch zum Daniel noch gehen. Du hast auch noch etwas mitgebracht, du hast so
Hockey-Bibel. Ja, ich habe eben Hockey-Bibel, ich habe eine Kollegin aus der Stiftung dabei, wo dann, ich glaube, dort hinten haben wir einen Tisch. Ja, wir haben so zweimal im Jahr, senden wir von der Stiftung also einen Brief oder so ein kleines Büchlein, wo man erzählt, was wir machen. Genau, Homepage haben wir sicher auch, wo wir drin sind, wo man uns ein bisschen kennenlernen darf. Da auch eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man das will, ein bisschen mehr von uns hören. Dann, ja.
Gut. Dann würde ich sagen, dann sind wir da am Schluss angelangt von unserem Tag. Ich möchte dir ganz herzlich danken sagen. Erstens, dass du da angekommen bist heute Morgen, aber auch für die Vorbereitung und das Gespräch, das wir dann haben und die Mails so hin und her sind, hat immer wieder Zeit gebraucht und eine Absprechung gebraucht. Danke dir vielmals.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Zum Schluss habe ich dir gesagt, es wäre noch schön, wenn du noch so einen Leitsatz, ein Dein, irgendwie etwas, wo du sagst, hey, das könnte man noch mitgeben.
Ja, ich habe ihn schon ein bisschen gesagt. Okay. Es ist für mich im Erfolg bin ich im Hintergrund und in der Krise bin ich präsent. Okay. Das ist so ein Leitsatz, der mich mein Leben lang begleitet. Ich bin nicht jemand, der gerne auch so Zeug suche ich eigentlich nicht. Auch im Fenster zum Sonntag. Ich weiss, jetzt haben das Gefühl, ja, er kann es ja, ist ein Nullproblem, ja, ich kann es. Aber es ist nicht das, was ich am liebsten mache. Ich bin lieber im Hintergrund mit dem Sportler, mit dem Mensch mich beschäftigen. Und ja, darum passt der Leitsatz sehr gut. Genau.
Gut. Danke vielmals.
Danke.